Herzlichen Dank kurz vor diesem Vortrag und ich darf die Zeit nützen und gleich um Ihre Fragen bitten.
Ganz kurz, ist das Letzte als Gottesbeweis auch zu verstehen?
Jein. Also, Sie haben gemerkt, dass ich einen großen Bogen um das Problem des absolut Unendlichen geschlagen habe. Denn wenn man von Cusanus etwas in den Philosophiegeschichtsbüchern liest, dann immer, dass Gott die absolute Koinzidenz ist. Nun ist nach meiner bescheidenen Meinung Koinzidenz nicht gleich Koinzidenz bei Cusanus. Kurt Flasch und andere haben das ja schon festgestellt, dass wenn Gott tatsächlich die Koinzidenz von Gegensätze wäre, einfach hin, also etwa die Kopulative, wie das Cusanus zunächst mal nennt, das von Sein und Nichtsein, dann würde sich dieser Koinzidenzbegriff ja sofort in einen Gegensatz zum Bereich des ausgeschlossenen Dritten bringen. Also der Koinzidenzbegriff würde sich selbst im Gegensatz zu dem Bereich, wo Gegensätze gelten, bringen. Das heißt, Gott wäre gar nicht so absolut gedacht mit diesem Koinzidenzbegriff, wie man gemeinhin sich vorstellt. Deswegen entwickelt Cusanus nach meiner Interpretation, das habe ich mal so genannt, eine Logik der Negation, die er nach den Schriften, also vor allem ab 1450 in den Diderot-Dialogen sehr stark ausbaut, also auch in die Konjunkturis. Und dort könnte man dann davon sprechen, dass Cusanus sowas antritt wie einen Gottesbeweis, aber nicht in dem Sinne, wie das Anselm, Thomas, Bonaventura oder Hegel und Kant getan haben. Also die Stoßrichtung nochmal ist eher meiner Gedanken gewesen, dass ich zeigen versuche, die Koinzidenz beginnt nicht erst beim lieben Gott, sondern sie ist schon im Universum und im menschlichen Geist anzusiedeln. Und das ist also eine bestimmte Form der Koinzidenz, nämlich des Sowohls als auch, also das Ineinandergreifens gegensätzlicher Bestimmungen.
Danke, für mich war das neu, dass eben auch schon im menschlichen Geist diese Koinzidenz hier stattfindet. Das war ganz interessant und vor allen Dingen auch, dass Sie schließlich erwähnt haben, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das wiederholt sich dann nur seiner selbst.
Ja.
Da entkommt er nämlich dem Vorwurf der Selbstanwendung.
Ja.
Das ist ganz geschickt.
Ja. Das wird diese, wenn Sie so wollen, die Selbstverhältnis, das absolute Selbstverhältnis, wo dann tatsächlich Messendes, Gemessenes und Maßeinheit koinzidieren. Das wird er erst einholen mit einer Logik der Negation, die dann die Gegensätzlichkeit von Verhältnissen nochmal betrachtet. Also wie sieht das aus, wenn A und Non-A koinzidieren im Gegensatz, wenn A und Non-A auseinandergehalten werden, also Non-A, Well, Non-A im Gegensatz zu A und zugleich Non-A. Das sind ja gegensätzliche Verhältnisse und die versucht er nochmal sozusagen zu integrieren, bis hin in seine späte Schrift, De Non-Aliud, wo er ja dann denkt, das ist mit einer der präzisesten Gottesnamen, die in der Tradition überhaupt entwickelt worden sind.
Versucht man das als moderne, logische Sicht zu analysieren, zu interpretieren?
Nein, würde ich sagen. Nein, also ich habe mit vielen Logikern drüber gesprochen, aber die haben da nicht angebissen.
Es gibt einen ganz tollen Aufsatz aus dem frühen 20. Jahrhundert: Abhängigkeitsverhältnisse von Abhängigkeitsbeziehungen. Und wenn Sie da jemand hineinsteigen, wäre das eine Grundlage.
Ja. Vielen Dank.
Aber zu dem, was Sie gerade gesagt haben, mit dieser Koinzidenz auch im Universum und auch im menschlichen Geist, wollte damit, nachdem Sie von der Dr. Imran ausgehend das entwickelt haben, nämlich an nicht abstreiten, dass es ja eine Entwicklung gibt, dass dieser Aspekt des Universums als erster in den Fokus seiner Aufmerksamkeit rückt, dann erst mit De Conjecturis und dann in den Yoga-Dialogen, natürlich die Yoga-Dialoge vor allem, dann der menschliche Geist auch. Gute Gottes Thematik ist die ganze Zeit auf vielleicht aber auch wiederum etwas verschiedene Art präsent in diesen Überlegungen.
Also
es ist jetzt ein bisschen so ein einheitliches System geworden, aber das verdankt sich vielleicht auch an der notwendigen Kürze der Darstellung.
Nein, das verdankt sich nicht an der nötigen Kürze, weil Sie haben völlig richtig gesehen, dass ich kein großer Freund von dem Entwicklungsgedanken bin. Aus dem einfachen Grunde, wenn Widersprüche bei einem Autor auftreten, ist es immer sehr einfach, also es ist die Lectio Facilio, wenn man so will, zu sagen, naja gut, dann hat er sich entwickelt. vorgestern hat er A gesagt, gestern hat er B gesagt und heute sagt er C. Also das ist ja Salva Reverentia, aber bei Kurt Flasch großartige Vorlesung über Cosanus. Cosanus wird da zum Renaissance-Helden stilisiert, zu Pferde, der Kardinal zu Pferde, der dann die Schriften immer kürzer werden, weil er immer mehr zu tun hat, außerphilosophisch sozusagen, und mit vielen, vielen Eindrücken konfrontiert wird und dann sagen, viele, viele Sackgassen in seinen Texten produziert. Ich mache das jetzt ein bisschen Holstedt-artig. Also der Witz daran ist, dass der Entwicklungsgedanke, denke ich, weniger zur Klärung beiträgt, wenn man nicht angibt, worin die Gründe für die Entwicklung liegen.
Das macht er teilweise selbst.
Das würde ich nicht ganz so sehen. Also, gut, diese berühmte Stelle, wo er sagt, früher habe ich vom Koinzidenzgedanken so gesprochen, als würde er. Aber da kann man immer noch der Auffassung sein, beziehungsweise fragen, was soll das heißen? Denn so klar ist das nicht, er sagt ja nicht, früher sagte ich Hü, nun sage ich Hot ab Deo Collecturis, sondern er spricht, dass er oftmals die Redeweise war eine andere. Und wenn man kann ja auch Deo Collecturis im Lichte, Dr. Innovatio im Lichte von Deo Collecturis lesen und dann sieht die Sache ganz anders aus. Das habe ich versucht zu tun. Also sprich, ich denke nicht, dass Dr. Ignorantia einen Koinzidenzbegriff für das Absolute verwendet, das nur die kopulative Konjunktion von Gegensätzen impliziert. Das glaube ich eben nicht, sonst wäre vieles nicht erklärbar.
Wenn ich mal eine Frage zu den Entwicklungsgedanken. Ja. Ich bin eigentlich auch ein Gründer, aber ich habe nicht vielleicht so viel gelesen wie Sie gelesen. Deswegen meine Frage. Kann ich die Gründerin mehr bei Platon oder bei Aristoteles ansehen? Das ist meine erste Frage. Weil in der Platoniker, glaube ich, kann das sein, der Gründerin? Also worauf hinaus wird sozusagen, war der Idee eben sehr zu der Aussage, die in Sachen der Entwicklungsgedanken, wo der kommt, da würde ich sagen, das ist die Entinechie von Aristoteles, die finden Sie natürlich nicht bei Platon. Das ist sozusagen in den Wesensdingen, also in den Wesen selbst, der Entwicklungsstrang sozusagen noch festgelegt ist. Weil sie vorher eben sagten, die wissen, woher der kommt. Der ist in dem Wesen ein Teil, das ist ja die aristotelische Formel der Physik sozusagen, die Erich Heinrich noch fehlt zu sagen. Deswegen meine Frage, das mag ja so sein, wie Sie sagen. Deswegen wollte ich wissen, kann man den Kusanus, das weiß ich jetzt eben, in dem Moment nicht mehr bei Platon ansieht oder mehr bei Aristoteles oder kein von beiden oder alle beide zusammen. Wie würden Sie dazu stehen, bitte?
Es gibt sozusagen eine professionelle und eine unprofessionelle.
Oder bei Neoplatonismus, wenn ich Platonismus meine, die Neoplatonismus.
Ja, also mein verehrter Lehrer Werner Beyerwaltes hätte eine eindeutige Antwort darauf. Cosanus ist einer der Heroen des Platonismus, des Neoplatonismus und seiner Wirkungsgeschichte. Wobei Aristoteles bei Cosanus nicht zu kurz kommt. Er spricht zwar auch von der Aristotelica Secta, die durchaus ihre Eigenberechtigung hat. Aber also was, ich kann nicht sagen, dass es eine unprofessionelle Antwort ist, die jetzt verfolgt, aber ich halte diese Frage, glaube ich, für sekundär. Woher ein Gedanke kommt, die historischen Filiationen mögen interessant sein, aber es macht einen Gedanken in seiner Systematik weder haltbarer noch irgendwie luzider. Das klingt immer so nach einem kunstgeschichtlichen Seminar, sage ich meinen Studenten immer, wenn man, das ist ein Bild des Pointillismus, dann weiß ich noch nicht, dass es sich um Gemälde von Seurat handelt und was es darstellt und so weiter. Also Ismen haben ihre vorläufige Berechtigung, um Denkströmungen, von mir aus auch bestimmte Inanspruchnahme von Metaphern und Leitbildern des Denkens in so grob zu sortieren. Aber ich glaube, dann hört auch die Funktion auf. Also, was ist damit gewonnen? Da können wir nicht mal Cosanus auf den Buchrücken schreiben, sondern Platoniker des 15. Jahrhunderts oder sowas.
Darf ich nochmal kurz, dann würde ich insofern widersprechen, weil Sie ja sagten, oder ich habe es vielleicht nicht verstanden, der Cosanus mit dem Entwicklungsgedanken, oder jetzt nicht persönlich, ich weiß nicht, weil man kann nicht den Anfang genau im Kalkül des Denkens jetzt. Und dann, das verstehe ich dann auch, wenn wir den Cusanus jetzt, also wir, bei über den Neoplatonismus und Platonismus festmachen, aber Aristoteles als Sekundär oder Tertiär mit festmachen, dann verstehe ich Ihre Argumentation. Sonst würde ich sie nicht verstehen, wenn Sie so sagen, dass der Cusanus
okay.
Den Aristoteles. Okay, das ist immer das Einzige, glaube ich. Danke.
Ja.
Sind weitere Fragen? Relativ Unkenntnis des Cusanus jetzt etwas zurückfragen, was ich sehr interessant fand. Ja. Also weil dieses Maßdenken, ja, und das Maß, also das ständig stärkere Messen ja eigentlich ein Charakteristikum, das wir heute ganz aktuell in der ganzen, also ich komme jetzt aus dem aus dem Hintergrund der Bioethik und dieser ganzen technischen Dinge. Also das, was auch für heute eigentlich eine ganz interessante Überlegung ist. Aber die Frage ist jetzt, wenn dieses Maß genommen wird, ist es das Individuum oder gibt es also wie kommt dann eine Übereinkunft zustande, ne? Zwischen dem individuellen Maß und dem Menschen, also wenn es wirklich relativ ist und eben nicht dann
also,
der Geist des Menschen verankert, also aber wie gesagt, es kann auch daran liegen, dass man einfach zu viel im Hintergrund bei Cosanus in diesem Punkt fehlt.
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Frage, aber die ist auch, glaube ich, gar nicht so leicht zu beantworten. Ich kenne jetzt keine Stelle, wo Cosanus sich Gedanken machen würde über die konkrete Genese von Gewinnung von Maßstäben. Es ist eher so, also was Kurt Flaschen an ja befremdet hat, dieser von mir deswegen nicht ohne Grund angeführte Idiota de statis experimentis, also mit der Waage, der fängt an, fast durchzuknallen in seinen Überlegungen, was man denn alles wiegen könnte. Und das hat alle Leute immer sehr befremdet und Flasch spricht davon, das ist wie ein erratischer Block im kosanischen Werk, also wie ein unverdauter Klops, der da in diesem Werk, also der ist irgendwie nicht einzuordnen. Ich denke gerade, wenn man es unter diesem systematischen Licht betrachtet, ganz im Gegenteil. Also das ist die, wenn man so will, die Umkippung in die Praxis dann, in den Lebensvollzug. Aber wie sich das dann, da äußert sich auch dieser Idiot, habe ich und Cosanus auch nicht, soweit ich sehe, in anderen Schriften, wie es jetzt um die konkrete Situation bestellt ist. Was aber zu sehen ist, dass diese Maßeinheiten aufeinander aufbauen, dass Cosanus garantiert sowas kennt wie einen Fortschrittsoptimismus in der Erkenntnis. Also die Transparenz steigt tatsächlich, weil man sagen, auf gewonnenen Maßstäben weiterarbeiten kann und präziser werden kann. Das allemal.
Relativ.
Natürlich, das ist richtig, ja, natürlich, Sie haben völlig recht. Also relativ, ja, also, ja, natürlich.
Immer noch eine Erkenntnisskepsis auch.
Ja, natürlich, klar.
Aber zum Beispiel auf der Ebene, wie man es jetzt für die aristotelische Unterscheidung wird, der theoretischen, von, also das heißt das Praktische, dann wird es kritisch, wenn man es ins Praktische denkt, würden Sie sagen.
Das kann man so nicht sagen. Also, Cosanus ist niemand, der. Ich setze mich wieder in Nesseln. Frau Mandrella würde das anders sehen etwa. Die hat jetzt gerade ein Buch geschrieben über die praktische Philosophie des Cosanus. Aber ich würde sagen, bei Cosanus gibt es sowas nicht wie eine abgezirkelte Gehege, wo er praktische Fragen verhandeln würde. Das nicht. Eher in den Predigten könnte man sagen. Aber da würde ich auch vorschlagen, also nicht vorschlagen, sondern würde ich sagen, die sind nicht so zum Beispiel nicht so stark wie die von Meister Eckhart, die Predigten. Die sind doch, was das Konzeptuelle belangt, etwas, also man darf es ja nicht laut sagen, aber mager, etwas mager. Also da ist er in seinen Philosophenschriften doch, geht da so schon strenger und besser zugange. Vielleicht auch aus Gründen des Textgenres. Wenn man predigt, kann man keine Demonstrationen führen.
Zum Trost für die praktische Philosophie empfiehlt der Cosanus den Aristoteles.
Stimmt.
Nur in der Metaphysik hält er im Grunde nicht, aber gerade für die praktische Philosophie.
Stimmt, genau. Ja. Aber Sie würden auch sagen, dass er sagen wir, so etwas wie eine praktische Philosophie jetzt sagen, nicht zumindest nicht in ein geschlossenes Textkorpus bei Ihnen oder passagenweise. Nein.
Ja, was ich auch mal interessant fand, wir merken, alle ähnlichen Dinge lassen sich zu einer in Beziehung setzen, das also auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn etwas erst selbst sein soll, dann müsste das also anders als im Vergleich erfasst werden. Wie sind diese beiden Aussagen miteinander kompatibel und gibt es bei Cosanus auch eine Idee also des Individuums und dass es eben nicht fassbar sei? Also
ja, das ist diese eigentümliche Dialektik, die man sozusagen in so Sätzen, die ja, wo man sofort unmittelbare spekulative Gewicht spürt, alle Dinge sind ineinander identisch und zugleich different voneinander. Was das nun zu besagen hat, das kann ich sagen in 2-3 Minuten, jetzt nicht so hoppla hopp, aber vergleichen bedeutet für Cosanus immer Dinge unter einen gemeinsamen Nenner, unter gemeinsame Aspekte zu bringen, aber mit dem Zweck, sie auch voneinander zu scheiden, unterscheiden zu können. Aber absolute Individualität, es bedürfte einer Art von Unendlichkeit. Vielleicht merken Sie, Leibniz lässt grüßen, also die Monaden. Das Konzept der Monade ist nicht mehr weit entfernt davon, meines Erachtens. Es ist was anderes. Also es ist ähnlich, aber ich finde, Ähnlichkeit ist auch so ein schlüpfriges Genos, wie Aristoteles immer sagt. Ähnlich ist ein Elefant einer Primzahl auch in gewisser Hinsicht. Ja? Aber es kommt halt immer auf den Aspekt an, wie man die Dinge ähnlich macht miteinander. Aber bei Leibniz ist es ähnlich, denke ich, dass Individualität, strikte Individualität, eigentlich nur denkbar ist in Form einer einer Reihung von unendlichen Momenten der Monade, der Modi. Und das heißt, Unendlichkeit ist nicht vergleichbar mit, nur endliche Dinge sind vergleichbar, unter einem Maßstab bringbar, aber für Cusanus eben immer mit dem Vorbehalt des Relativen, des Nichtpräzisen. Also da fällt einem auch immer der Satz von Anneliese Maier ein, die berühmte Erforscherin der mittelalterlichen Naturphilosophie hat in ihrem letzten Buch geschrieben, nur auf Verzicht auf Exaktheit wurde die exakte Naturwissenschaft möglich. Also das, glaube ich, Cusanus ist einer der Ersten, der an diesem Satz arbeitet. Und, also sie hat das bei Nicolas von Orem und anderen aufgewiesen.
Ja, noch eine kurze Frage zur Unendlichkeit des Universums. Ja. Mich interessiert, wie weit steht Cusanus da in der Tradition der Spekulation zu Kosmos? Also was ich fange mal heute an, zum Beispiel hat er Platons Timaeus gekannt und hat er irgendwie im Anschluss daran und auch die weitere Spekulation zum Kosmos seine Überlegungen formiert oder hat er die praktisch, als er eben halt jetzt von diesen Überlegungen das absolut Unendliche und das Unendliche, hat er das irgendwie also völlig neu und unabhängig von kosmologischer Spekulation konzipiert?
Darf ich da noch antworten, oder? Das hat ja schon gebimmelt.
Ja, also wir können jemanden hindern, jetzt zu gehen, in die Pause zu gehen, aber die Antwort können Sie natürlich geben. Das ist nur ein Hinweis drauf, dass
okay.
Die Pause
jetzt
eben nicht schneller
jetzt. Also das eine ist, was Cusanus gelesen hat, und das ist, wenn Sie nach Bernkastel-Kues fahren und sich die Bibliothek anschauen, erübrigt sich die Frage. Also Cusanus war ein Biblomaner, der hat alles sich abschreiben lassen, was nicht dabei drei auf den Bäumen war. Also hat eine Riesenbibliothek angelegt.
Also Platons Timaeus ist...
Gar keine Frage. Also Platon von hinten bis vorne, auch die ganze platonistische Tradition kannte Cusanus aus dem FF, aber nicht nur die. Also er kannte die nominalistische Tradition, die aristotelische. Cusanus war wirklich ein intensiver Leser, und das heißt, er hat es nicht nur gelesen, sondern hat es mit interessanten Marginalien versehen und so weiter. Das andere ist, das ist eher eine wissenschaftstheoretische oder wissenschaftsgeschichtliche Frage, die ist heiß umstritten. Ob das, was Cusanus in seiner metaphysischen Überlegung zur Unendlichkeit des Universums sagt, ob das eher schon kopernikanisch ist oder doch noch in ein vorneuzeitliches Weltbild einzubetten sei. Heinz Blumenberg war der Ansicht etwa, das kann man so oder so fassen. Das ist übrigens ein Gedanke, der schon bei Oswald Spengler vorkommt, im Untergang des Abendlandes. Also deswegen, also manche machen Cusanus gerne zu einem Vorreiter der modernen Naturwissenschaft, die Unendlichkeit des Universums, sagen Giordano Bruno lässt grüßen, ne, so, und die anderen sagen eher, und Sie merken schon, das ist meine bloße Unkenntnis, ich kann mir dazu nicht sagen, weil ich diesen Hintergrund nicht kenne, ja, dieser naturphilosophischen Spekulationen der Zeit oder Theorien.
Dankeschön.
Ja,